Bist du bereit, Volker?
Jawohl.
Dann los geht's.
Willkommen zum Profitalk, dem Podcast der Sekret Bausysteme GmbH und Co. KG. Baugelb.
Guten Tag zusammen. Eine neue Folge unseres Podcast-Format Profitalk. Heute zu Gast ein alter Bekannter, kann man sagen. Volker Kersten, Marktmanager im Bereich des Skalabaus und auch der Marke Marbus, der uns heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht hat. Hallo Volker.
Hallo Marc. Alt stimmt, bekannter auch. Ja.
Ja, ich meine alt, altbekannt. Wir beide, wir sind in unseren besten Jahren halt.
Ja, kann man so sagen.
Volker, heute sprechen wir über Entwässerungsrinnen.
Jawohl.
Das ist ja ein Thema, da weiß ich, beschäftigst du dich auch gerade noch, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber hinsichtlich einer sehr aufwendigen Broschüre oder sehr aufwendigen Informationspaket mit, das ja bald auch das Licht der Welt erblicken wird und dann auch für unsere Kundschaft zugänglich sein wird. Aber warum sprechen wir über die Rinne? Warum beschäftigen wir uns da überhaupt mit?
Die Entwässerungsrinnen sind natürlich ein maßgebliches Bauwerk, gerade im Straßen- und Verkehrswegebau, aber auch natürlich im privaten Bereich, um das, die Ableitung des Oberflächenwassers durch Regen, Schneeschmelze gezielt und vernünftig abzuführen. Wir haben immer mehr Probleme mit Starkregenereignissen, wo wir auch zusehen müssen, dass das Wasser so schnell wie möglich von der Oberfläche wegkommt. Mhm. Ein weiteres Thema ist gerade zu dem Thema Nachhaltigkeit das Thema Schwammstadt. Das spielt da auch eine große Rolle. Wie nutzen wir diese großen Mengen, die anfallen, auch weiter? Und ja, wie gesagt, es ist insbesondere um die Sicherheit zu gewährleisten, gerade im Straßenbereich und vor allen Dingen auch das Wasser zielgerichtet abzuführen, dass es keine Schäden entstehen lässt.
Und da sprichst du wirklich echt einen wichtigen Punkt an. Es ist gar nicht so lange her, vor 2 Wochen hatte ich eine längere Autobahnfahrt aus dem Süden kommt sozusagen und ich bin gefühlt, Volker, ich will nicht übertreiben, aber eine Stunde im Starkregen gefahren, also mit Tempo 30, 40, ja, auf der rechten Spur, nicht nur ich, alle anderen auch, weil das war wirklich eine Wasserfläche, die du da durchflügt hast. Und das nicht jetzt für 5 Minuten. Also es war wirklich ein riesen Regengebiet, durch das wir da gefahren sind. Ne? Und ja. Das ist schon krass, ne? Also als wenn du durch eine Waschstraße fahren würdest. Ja.
Ja, und man sieht das ja auch, das habe ich früher schon, also vor Jahrzehnten, wenn man mal auf Mallorca in Urlaub war. Und es hat da mal wirklich, das ist gegen die heutigen Wassermengen Kindergarten gewesen. Mhm. Wenn es da mal 5 Minuten geschüttet hat, da haben die Straßen unter Wasser gestanden, weil die keine entsprechenden Systeme verbaut haben, das Wasser so schnell und zielgeführt abzuführen. In den meisten Bereichen nicht. Mhm. Man sieht es jetzt auch wieder, gut, Ahrtal kann man benennen, da hätten aber die Rinnen auch nichts genutzt und jetzt auch in Spanien auch nicht, aber so im Tagesgeschäft sind diese Maßnahmen, die da ergriffen werden, um das Wasser wirklich vernünftig abzuführen und auch in dem Weiternutzen Gedanken, was machen wir mit den ganzen Wassermengen? Wir waren ja auch auf der Galabau in Nürnberg, da ist Schwammstadt ein Riesenthema. Mhm. Überall, wo du hingehst, auch in den Straßenverkehrsforum und überall wird dieses Thema ja im Moment extrem gespielt.
Wir müssen natürlich unsere Städte auch neu denken. Ne? Also gerade bei diesen Extremwetterereignissen. Hitze ist ja auch ein Thema. Ne? Also wie kriegen wir die Städte kühl? Ne? Wie schaffen wir es, Wasser zu speichern und dann auch wieder abzugeben? Alles Themen, die leider Gottes, muss man sagen, mehr und mehr an Brisanz gewinnen.
Genau, Brauchwasser war früher ein Hobby von vielen Leuten, die gesagt haben, okay, ich baue mir ein paar Zisternen in den Garten. und sammelt man Regenwasser. Mittlerweile wird man damit überflutet. Jetzt muss man anders denken. Wie ist die Nutzung von diesen Regen oder von diesen Wassermengen vernünftig zu handeln? Und du hast das Richtige gesagt. Wir müssen die Innenstädte kühlen. Da gibt es Projekte, Systeme. Und wir brauchen große Wasserspeicher, weil auch da mit können wir dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ja. Auch mit aus diesem Grund, glaube ich, hat man sich 2020 in der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswegebau, die FGSV, auch Gedanken darüber gemacht und hat gesagt, also dieses Thema wird immer wichtiger und wir sollten uns mal intensiv mit der fachgerechten Herstellung dieser Entwässerungsrinnen auseinandersetzen. Mhm. Es gibt viele, viele unterschiedliche Normen, Richtlinien, die reingreifen, aber das ist nie jetzt mal explizit auf diese Rinnen oder Entwässerungsbauwerke ausgelegt gewesen. Und dann ist 2023 ist dann Regelwerk oder die Richtlinie ist kein Regelwerk, das ist nur eine Richtlinie für die Randeinfassung und Entwässerungsrinnen, genannt MRR, von dieser eben genannten Forschungsgesellschaft FGSV veröffentlicht worden. Und
Da blicken wir heute mal drauf dann sozusagen.
Genau, da sind detaillierte Anforderungen an diese Systeme definiert und genau, da wollen wir heute mal mit der Lupe drüber gehen und das entsprechend gegliedert, aufgeteilt in den Geltungsbereich, wofür ist es, die Ausführungsarten, die da möglich sind. Wir haben gerade im öffentlichen Bereich viel differenziertere Belastungen, Verkehrsbelastungen.
Ja, Schwerlastverkehr, normale
Schwerlastverkehr, KVs. Hauptverkehrsstraße oder Nebenstraße und so. Und da sind dann Klassifizierungen vorgenommen, wo welche Art oder wie der Aufbau da stattfinden muss. Dann schauen wir auf die Baustoffe, die da zum Einsatz
interessiert
kommen.
Uns natürlich immer ganz besonders.
Absolut, deswegen ist das in meinem Skript hier auch extra groß geschrieben. Und natürlich, was nutzt das beste Produkt, wenn die Ausführung am Ende des Tages nicht entsprechend stattfindet? Und da ist der Mensch immer noch derjenige, der da den Hut auf hat. Auch das werden wir uns mal anschauen. Und zum Schluss, wie das bei uns ja üblich ist, wir gehen ja aus keiner Veranstaltung raus, ohne dass wir uns nochmal ein Fazit zusammenstellen. Genau. Haben wir dann auch nochmal kurz ein Fazit zusammengefasst, sodass man auch nach dem Hören dieses Podcastes immer noch so ein bisschen was im Hinterkopf hat, was man mitnehmen kann.
Ja, wunderbar. Ja, dann wollen wir da gar nicht lange uns aufhalten mit den Kapiteln, sondern steigen gleich ein, Geltungsbereich. Also die MMR gilt für Rinnen. Das habe ich begriffen aus deinem Vorwort.
Ja, das MRR gilt für die Planung und Ausführungen und da sind die Randeinfassungen, die wir uns heute ja nur als Nebensache anschauen, weil eine Rinne, also eine offene Rinne, in der Regel nicht ohne Randeinfassung auskommt. Deswegen sind die damit drin. Also Randeinfassungen und Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen im Straßenbau, wie Straßen, Wege, Plätze und Nebenanlagen. Wir gehen aber da noch den Schritt weiter und gehen auch und schauen uns noch einmal den privaten Bereich an, weil da diese Themen natürlich auch da sind, aber in anderer Belastungsklasse und auch in anderen Ausführungen. Da werden wir aber im Nachgang noch drauf zurückkommen. Und das gilt natürlich für den Neubau solcher Straßen oder Entwässerungssysteme, wie auch für den Umbau, den Ausbau oder auch der Sanierung. Ja? Viele Rinnen sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Liegt auch daran, dass wir immer noch mit dem Thema Eigenmischungen sehr gerne arbeiten, weil es breit preiswert ist, wo aber dann auch die Zielgenauigkeit der Festigkeiten, Frost-Tausalz-Beständigkeiten etc. pp. Nie gegeben sein können. Ja, ich sage nur, das Thema Mischungsverhältnis 1 zu Sack ausgeschüttelt.
Ja, genau. Ja, aber es ist ein wichtiger Punkt halt, ne? Also ich meine, wir haben ja in anderen Produkten oder anders gesagt, ich meine, wir stellen immer wieder fest, ne, dass unsere Produkte, das haben wir auch in anderen Podcast-Themen schon besprochen, die sind ja sehr genau darauf ausgerichtet, welche Wassermengen ich nehme und so weiter und so fort. Und selbst da stellen wir ja fest, dass manch Anwender davon abstrahiert, ja, und natürlich damit auch ein Stück weit die Eigenschaften verändert. So, wenn ich dann jetzt eben halt an Baustellenmischung denke, wo viel Gefühl eine Rolle spielt, ja, aber wenig Gemessenes, so zumindest in meiner Wahrnehmung, ist das ja noch umso krasser am Ende des Tages.
Ja, wir haben mal zu Anfang meiner Karriere in der Baustoffindustrie, also das ist schon, da waren die Gummistiefel noch aus Holz.
Ja.
Da haben wir mal
schwarz-weiß.
So, ja, da haben wir mal so Tests gemacht mit drei unterschiedlichen Leuten. Sie haben immer dieselbe, also sie hatten einen Haufen Sand, sie hatten eine Bütt voll Zement und sie hatten Wasser da und eine Mischmaschine. Und dann haben alle drei nach dem Mischungsverhältnis 1:3 einen Mörtel hergestellt von Hand. Und alle drei haben sich Mühe gegeben. Ja, das waren also jetzt keine, die Schippe nur mal halb voll oder sonstiges gemacht haben. Und dann wurden davon Prismen gemacht und im Labor wurden die dann ausgewertet. Also da waren Schwankungen drin, das glaubt man gar nicht. Wir waren dabei, die haben alle dasselbe Wasser benutzt, die haben alle denselben Sand benutzt und den Zement. Schon allein über die Füllung der Schaufel, ja, die ich nicht bei jedem Mal genauso viel, genau, sind da schon extreme Schwankungen drin. Und das mag bei einem Mauermörtel weniger relevant sein als bei einer hochbelasteten Rinne oder Straße, wo wir dann auch noch Tausalzbeständigkeit haben müssen, etc. pp. Das nur mal nebenbei,
als
Exkurs sozusagen. Ja, und ich habe es eben schon gesagt, diese Richtlinie MRR hat ergänzt und führt auch so ein Stück weit die Werte aus folgenden technischen Regelwerken zusammen. Die DIN 18299, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistung, ATV, das ist die übergeordnete. Dann kommt die DIN 18318, das ist die, wo wir am meisten mit zu tun haben. Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistung, Pflasterdecken und Plattenbeläge und Einfassungen. Da müssen wir, das ist also die oberste Ebene, da müssen wir uns immer nach richten, was die Werte der Produkte, was die bringen müssen und auch bei der Verarbeitung. Da gibt es noch andere, ZTV, EW, STB, zusätzliche Vertragsbedingungen, Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau, betrifft uns weniger, ZTV-Pflaster, STB, TL-Pflaster, weil da überall Maßgaben über die Materialien, über die Produkte, die verarbeitet werden kann, drinstehen. Und das wird da alles ein bisschen zusammengefasst. Und deswegen finde ich diese Richtlinie sehr gut. Alles auf einen Blick. Ein paar Verweise auf andere Sachen, die aber jetzt nicht so ganz abweichend sind.
Ja. Und ich meine, wir könnten jetzt natürlich all dieses nochmal in die Shownotes packen. Ich habe mir so überlegt, wir haben ja die Mabus-Planungshinweise.
Ne? Genau.
Was ja eine wirklich eine Unterlage voller Wissen ist und in dem eben halt auch die Rinnen ein Kapitel haben. Und auch da sei jetzt an dieser Stelle darauf verwiesen, entweder die Webseite mabus.de zu besuchen oder man kann uns auch eine Mail schicken, info@mabus.de, ja, und sich ein Exemplar kostenfrei sichern.
Genau. Und jetzt kommt vielleicht die Frage, warum beschäftigen wir uns nochmal extra, wenn das in den Planungshinweisen schon drin ist, mit diesem Thema und werden auch zeitnah eine spezielle Broschüre zu dem Thema Einfassungen und Entwässerungsrinnen machen, weil das ein komplexes Thema geworden ist. Ja, weil wir sehr viele Ausführungsarten da haben. Wir unterscheiden ja zwischen offenen Entwässerungsrinnen wie die Bordrinne, Pendelrinne, Spitzrinne, Muldenrinne und den geschlossenen Entwässerungsrinnen wie die Kastenrinne. Die kennt man auch aus dem Privatbereich, die dann in der Einfahrt drin ist. Eine Schlitzrinne, die sieht man sehr häufig auf öffentlichen Plätzen. Da sieht man nur so eine kleine Naht oben, wo das Wasser reinläuft. Und dann gibt es auch noch die Hohlbohrdrinnen. Also da ist viel Input da. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Thema Rinne zu bespielen. Und deswegen haben wir uns auch in unserem Arbeitskreis gesagt, da müssen wir intensiver drauf schauen und haben halt jetzt dieses MRR zum Anlass genommen, da explizit sich nochmal mit auseinanderzusetzen. Und wir sind jetzt aktuell bei der Planung bei rund 50 Seiten, die wir da
Wahnsinn, ne?
bespielen werden. Ja,
Ich
das
meine,
entwickelt sich immer mehr, weil es kommen immer wieder neue Sachen dazu, die man berücksichtigen muss. Und das ist so ein laufender Prozess. Ja, ist aber auch spannend.
ja, und wie gesagt, ich meine, der Laie merkt es nicht, aber Menschen, ne, im Galabau, die da täglich mit zu tun haben, ich meine, die kennen diese Rinnenarten und die Varianten, die es da gibt. Hätte sie mich gefragt, ich hätte gesagt, okay, eine Muldenrinne, das ist das, was ich zu gefühlt 95% sehe, ja. Und wie du schon sagst, die Kastenrinne eben halt, die man auch relativ häufig dann sieht, ne? Die
Genau.
dann ja praktisch schon ein Gatter drauf hat, ja.
Ja, genau. Ja, und man muss sich halt auch, wie eben schon gesagt, mit den Belastungen im Vorfeld bei der Planung und auch vielleicht, wenn ich einen Bestand habe, hat sich der Verkehr geändert in diesem Bereich, ja? Ist aus einer Wohnstraße auf einmal eine hochbefahrene, hochfrequentierte Straße geworden, da muss man natürlich Maßnahmen ergreifen. Und deswegen gibt es auch die Belastungsklassen beziehungsweise Kategorien. A ist geringste Belastung, kein Befahren, Überfahren durch Schwerverkehr, gelegentliches Befahren, Überfahren durch Pkw. Das ist so der nicht öffentliche Bereich im Regelfall. Das ist hinter der Grundstücksgrenze. Dann haben wir B, die mittlere Belastung, gelegentliche Befahrung durch Schwerverkehr, regelmäßiges Befahren, Überfahren durch Pkw. Das ist so die Wohnstraße, ja, wo man LKW zum Öl bringen oder Möbelwagen oder sonstiges dann unterwegs ist. Dann haben wir die C, hohe Belastung, regelmäßig befahren, anfahren durch Schwerverkehr, regelmäßig überfahren durch Schwerverkehr. Und dann,
Einkaufspassagen.
ja, genau. Und ja, normale innerstädtische Straßen. Und dann D ist sehr hohe Belastung, sehr häufiges Befahren, Anfahren durch Schwerverkehr, sehr häufiges Überfahren durch Schwerverkehr. Da sind wir schon aus den Ausfallstraßen. Bei der Autobahn gibt es noch andere Regeln oder Regelungen und Belastungsansätze. Ja, da ist aber, die sind hier nicht mit berücksichtigt.
Ja, du
Nur mit
sagtest
einem
gerade.
Verweis.
Ja, um da vielleicht auch noch mal kurz einzuhaken. Du sagtest gerade, naja, wenn aus einer eher ruhigen Straße im Laufe der Zeit dann vielleicht eine doch stark befahrene Straße wird. Ich meine, was wir auch haben, die Straßen, die wir heute in den Städten finden, sind ja gar nicht mehr für den Verkehr konzipiert worden, der heute da ist. Und das heißt, wenn auch dort Sanierungen stattfinden, ne, also Straßen, Rinnen, Plätze neu gemacht werden müssen, müssen die natürlich den heutigen Verkehrsanforderungen dann auch gerecht werden, die ganz andere sind als
Absolut.
vor 50 Jahren, ja.
Ja, wie gesagt, vor 50 Jahren war die eben genannte Eigenmischung auch noch Stand der Technik, das muss man noch dazu sagen. Da hat man auch die Erkenntnisse noch nicht gehabt, dass es beispielsweise, da kommen wir gleich noch drauf, ein Unterschied ist, ob ich eine Rinnen, jetzt mal eine dreizeilige Rinne mit einem Betonwerkstein oder mit einem Naturstein mache. Was habe ich da dann für unterschiedliche Anforderungen? Das ist nicht nur die Optik, sondern das sind auch die ausgewählten Materialien, die dort verarbeitet werden müssen, um diese Steine vernünftig und dauerhaft in ihrer Stellung zu halten, wo sie drin sein müssen, um in der Funktion zu bleiben. Ein Naturstein braucht eine viel höhere, aufgrund seiner Eigenfestigkeit, eine viel höhere Festigkeit auch in der Fuge, und auch in dem Gesamtkonzept als ein Betonstein. Wenn ich einen Betonwerkstein mit einer zu hohen festen Fuge verfuge, das hat vielleicht schon der ein oder andere mal gesehen, dass die Fuge höher steht als nach ein paar Jahrzehnten, als da die Fuge höher steht, als der Stein noch ist. Also das Wasser fletscht eigentlich immer gegen so einen Vorsprung, weil, oder Kantenabplatzungen, weil der Pflasterstein, der Betonstein einfach nicht dem Fugenmittel gewachsen war und durch der hohe Anteil, jetzt wird es ja immer weniger, aber des Salzstreuens. Ja, wird dann die Oberfläche angegriffen. Aber ja, da kommen wir später nochmal
zu. Also das schwächere Glied, sage ich mal, in so einem Systemaufbau ist eben halt, dass das im Zweifel nachgibt.
Genau. Ja. Genau.
Ja.
Ja, und jetzt sind wir da auch schon bei den Baustoffen angelangt. Also das Fundament ist immer aus Beton und die Rückenstütze auch. Also wenn ich jetzt mal mir so eine offene Entwässerungsrinne, eine zwei- oder dreizeilige, die häufigsten sind, mit einem Board dran und oben ist dann der Bürgersteig. Das ist ja der Standardaufbau in der Regel, den man überall sieht. Dann wird sowohl die Rückenstütze wie auch das Fundament für die Rinne wird dann aus einem Beton C2025 hergestellt. Mhm. Bei der Belastungsklasse Kategorie A, die wir eben am Anfang hatten, die ja die geringste Belastungsklasse ist, kann auf einen schwächeren Beton, nämlich auf den C16 bis 20, der kann dort auch verwendet werden.
Aber in der Regel wird es ein C2025 sein.
Ja, genau, weil da gibt es doch keine großen oder großartigen preislichen Unterschiede oder sonstiges. Ne? Für Kasten und Schlitzrinnen gelten die vorstehend genannten Vorgaben, sofern die Herstellergaben keine höhere Festigkeitsklasse vorsehen. Also es gibt doch Hersteller, die sagen, mach immer besser die höhere Güte, da fühlen sich unsere Kastenrinnen wohler. Es gibt ja auch unterschiedliche Kastenrinnen aus unterschiedlichen Materialien. Also da muss man schon gucken, was der Hersteller letztendlich vorgibt.
Ja, jetzt haben wir das Fundament und jetzt kommen wir hier ins Spiel.
Und jetzt kommen wir endlich ins Spiel.
Endlich.
Ja? Endlich. Mit dem Bettungsmörtel. Zementgebundene Mörtel haben da auch eine Anforderung. Bettungsmörtel sollten den Anforderungen des Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in der gebundenen Bauweise, kurz gesagt MFP-GAP, entsprechen. Und da haben wir, bevor ich jetzt die Werte sage, hier sieht man dann, dass solche Richtlinien dann immer aus den schon bestehenden Merkblättern oder Regelwerken dann immer darauf verweisen. Also man springt immer ein Stück weit, wenn man auf der Suche ist, hin und her. Mit einem Grund, warum wir auch diese aufwendige und hochwertige Broschüre am Zusammenstellen sind, dass man dann mal alles im Überblick hat. Ja? Nicht nur immer hin und her springen muss, sondern wirklich ein Werk in der Hand hat, wo man letztendlich alle diese Informationen zusammengetragen, inklusive einem aufwendigen Glossar, dann entsprechend mitarbeiten kann. Also, die Bettungsmörtel sollen die Festigkeit nach MFP-GAP entsprechen. Da haben wir einen Laborwert von 30 Newton Festigkeit und einen Haftzugswert von 1,5 Newton. Und da wird unterschieden zwischen Laborwert, das ist erstmal der Wert, den die Industrie im Sack haben muss, wenn sie auf die Baustelle kommt. Und wenn das Material verarbeitet ist, muss es in der Nachprüfung noch eine Festigkeit von größer 17 Newton haben. Also man verschenkt hier von 30 auf 17 Newton, verliert man dann unterwegs über Witterung, über sonstige Einflüsse, sodass man im Grunde genommen da immer auf der sicheren Seite ist. Da hat man Puffer drin. Zwischen Labor und der fertigen Leistung und der Haftzugswert von größer 0,6. Ja. Und was ganz wichtig ist, steht dabei, Haftvermittler sind zu verwenden. Ja. Ja, weil ein trockener Stein auf ein erdfeuchtes Produkt, ob das Beton ist oder ein Bettungsmörtel, ein Hauwerksporiger, da kann nicht viel los sein mit Haftung.
Ja. Ja, klar.
Dann gibt es auch noch,
ja. Kunstharz, ne?
Wir haben jetzt über Zement gesprochen. Genau, jetzt haben wir noch kunstharzgebundene Mörtel, die dort eingesetzt werden können. Die sollten eine Druckfestigkeit von mindestens 35 Newton haben und einen Haftzugswert aufgrund des Bindemittels mit einem kunstharzgebundenen Haftvermittler von größer 2 Newton. Das ist in der Regel bei den Epoxidharzgebundenen überhaupt kein Thema, die auch ein extrem niedriges Elastizitätsmodul haben. Auch ja. geringere Aufbauhöhen möglich sind, etc. pp. Ja,
du hast es schon gesagt, wir sind im System. Haftvermittler genau. ist schon gefallen als Wort jetzt bei den Kunstharzgebundenen und vorher ja auch. Und jetzt kommt auch der ja. Haftvermittler.
Genau. Also die, wie eben, wie vorher schon, es gibt kunstharzgebundene Haftvermittler und es gibt natürlich die mineralisch gebundenen oder zementären Haftvermittler. Da ist auch nachher bei den Produkten, gehen wir da nochmal ein Stück weit drauf ein. Wir müssen Haftvermittler einsetzen, um zwischen Bettungsmittel und Befestigungselement auch wieder gemäß MFP Gap 1,5 Newton Haftverbund zu erreichen, weil der Haftverbund ist der Index für Langlebigkeit. Ist der Haftverbund nicht gegeben, fliegt einem irgendwann die Fläche um die Ohren. Und das ist halt ganz wichtig und da muss man auch immer wieder an den Verarbeiter appellieren, da nicht lapidar drüber wegzugehen, sondern das ist das A und O in der gebundenen Bauweise. Dünne Schicht, große Wirkung, kann ja. man wirklich sagen. Ja. Ja? Der Vermittler soll der Klasse C2E nach DIN EN 120041 für Mörtel und Klebstoffe, für keramische Fliesen und Platten entsprechen. Also wir haben natürlich auch sehr viele, ja, oder unser größter Part ist ja eigentlich in unserem Unternehmen der Bereich Fliese. Wir haben da sehr viele Erfahrungen, haben da wirklich zwei extrem gute Haftvermittler in dem Bereich in unserem Portfolio. Thema Fugenmörtel, jetzt wird es ein bisschen spannender. Ich habe das eben schon angedeutet. Man unterscheidet da zwischen den verlegten oder zu verlegenden Materialien. Zementgebundene Fugenmörtel sollen den Anforderungen des Merkblatts für Flächenbefestigung, Pflasterdeckung und Plattenbelägen gebundene Ausführung MFP Gap entsprechend. Also, da unterscheiden wir zwischen Typ A und Typ B. Wir haben hier, der Typ A heißt für Natursteine, hat eine Range von der Festigkeit her zwischen 35 und 60 Newton. In diesem Fenster muss der sich von der Festigkeit bewegen. Der Typ B für die weicheren Betonsteine, ein Betonstein hat circa 40 Newton Festigkeit, muss der Typ B sich in dieser Range von 20 bis 40 Newton pro Quadratmillimeter bewegen. Also wo der ist immer eine Range dazwischen, um letztendlich explizit auf das Verlegegut einzugehen, was die Festigkeiten betrifft. Da sind noch entsprechende E-Modulwerte gefordert, die aber später noch bei der Produktbetrachtung kommt. Also
Typ A und Typ B gibt es schon seit geraumer Zeit.
Das gibt es schon seit Erscheinen des MFP-Gap.
Genau, der Grund sind die unterschiedlichen Belagstoffe sozusagen.
Genau. Man unterscheidet da zwischen harten Gesteinen und weicheren Gesteinen. Und ja. da ist der Beton zum Beispiel mit von der Partie. Und deswegen hat man da zwei unterschiedliche Mörteltypen generiert, sodass wir da auf der sicheren Seite sind, auch bei den weicheren Gesteinen. Bei der kunstharzgebundenen Mörtelfuge, die aber immer seltener in solchen Rinnenbauwerken, weil sie in der Regel wasserdurchlässig ist, eingebaut wird, Es gab da jahrelang oder gibt es auch noch so ein zweischichtiges System. Dann hat man zuerst den knochenharten Fugenmörtel unten reingeschüttet, bis auf 3 Meter Höhe, und hat dann oben eine kunstharz gebundenen Fugenmörtel reingemacht, sodass die Kantenabplatzungen oben nicht stattfinden. Ja, das war so, ja, was ich oben nicht abplatze, sehe ich unten nicht. Ja, ja, so nach
so
dem
ein bisschen
Motto.
Gebastelt.
Ja, ja, genau. Das wird aber auch immer weniger ausgeschrieben, Gott sei Dank. Und insofern, ja, da haben wir irgendwo so eine Festigkeit von 25 Newton definiert bei den kunstharzgebundenen Mörteln. Aber wie gesagt, das ist die Ausnahme. Es gibt auch wenige Hersteller neben uns, die einen wasserundurchlässigen Kunstharz-Fugenmörtel haben.
Ja.
Mit dem EPWHF.
Ja. So, und wenn wir in der gebundenen Bauweise sind, dann wissen wir auch aus anderen Podcast-Folgen, was muss dann sein? Irgendwann die Bewegungsfuge.
Natürlich.
Natürlich.
Keine gebundene Bauweise ohne Bewegungsfugen. Ja, die Bewegungsfugen sollen auch hier dargestellt, sollten dauerhaft komprimierbare und rückstellfähige Fugeneinlagen haben. Also das Thema Randdämmstreifen oder Styropor oder sowas, was man sehr häufig noch sieht, aus Kostengründen oder weil es nicht auf der Baustelle ist, ist dort unzulässig, weil die nach einer Bewegung nach außen oder innen dann im Grunde genommen nicht mehr ihre Wirkung haben, sondern einfach angedrückt sind und dann ist die Fuge offen.
Also sie dehnt sich praktisch nicht mehr aus, ne? Also
ja,
zurück
genau.
In den Ursprungszustand.
Ja, zusätzlich sollen Fugeneinlagen geschlossenzellig, frost- und tausalz widerstandsfähig, gerade im öffentlichen Bereich, also im Straßenbau, da wird noch viel mit Öl gearbeitet, Salz gearbeitet, sowie widerstandsfähig gegen Öle und Kraftstoffe sein. Auch die treten mal aus und auch das nützt dabei, dass solche Sachen dann nicht in Grundwasser mit einlaufen
können.
Weil
wir bewegen uns ja im Straßenverkehr.
Wir bewegen uns im Straßenverkehr. So, und da gehst du auch noch dann, wenn diese Fugeneinlagen dann drin sind, die werden in der Regel 3 Zentimeter tiefer als der Belag dann eingebracht. Da brauchen wir dann noch eine Rundschnur auf diesem Teil, dass wir keine 3-Flankenhaftungen nachher mit unserem Dichtstoff haben. Und hier werden kalt verarbeitbare Fugenmassen empfohlen. Zur Vorbehandlung der Fugenflanken sind Primer zu verwenden. Ja. Und da gibt es natürlich so Spezialhersteller wie uns, die das im System haben mit den Uniflex-Streifen und Marbopur etc. pp. Also
Volker,
da haben wir alles die Primer. Ja.
Eine Bitte habe ich. Und zwar kommt ja ab und zu schon mal die Irena Stein hier hin und erklärt Begriffe aus der Bauchemie, aus der Bautechnik.
Ja.
Ich denke, es ist den meisten klar, aber 3-Flankenhaftung, was hat es damit auf sich?
Ja, das bedeutet, wenn ich einen Dichtstoff, der sich immer nur nach links und rechts ausdehnen muss, jetzt nur noch mit dem Untergrund festmache, also mit dem Dichtband, was unten drunter steht, dann kann der diese Bewegung dauerhaft nicht mithalten, sondern dann wird der, weil der unten noch anhaftet und da auch festgehalten wird, dann wird der oben reißen und kaputt gehen. Also bei solchen Geschichten dürfen immer nur 2 Flanken, also links und rechts, wo die Bewegung entsteht, dürfen nur Anhaftungen sein und kein Störfaktor am Boden, am Fundament oder sonst was.
Ja.
Das ist der Hintergrund.
Ja, da kann muss die Irena wegen Rundschnur jetzt zumindest nicht mehr rauskommen.
Ja, genau. Nee, aber gut, ja. 3-Flankenhaftung, ja. Das ist bei uns so im Blut, also das ist so selbsterklärend, ja. Ja, und dann kommen wir auch schon zu der Ausführung. Es gibt jetzt 2 verschiedene Ausführungsmöglichkeiten. Im Straßenneubau wird es häufig so gemacht, dass die Fundamente an einem Stück gegossen werden, ja, und dann fängt man dann im Anschluss daran an, den den Bürgersteig oder den Gehweg dann anzulegen, die tiefer versetzte Straße unten. Und dann wird auf das schon abgebundene Fundament, wird dann auf das erhärtete Fundament werden dann die Randeinfassungen oder Entwässerungsrinnen sollen dann mit einem drehenfähigen Bettungsmittel versetzt werden. Und natürlich diese entweder die Borde oder auch die Steine für die Entwässerungsrinne dann mit einer Haft mit einem Haftvermittler versehen werden, dass die auch kraftschlüssig wieder verbunden mit dem Fundament verbunden sind. Ja. Genau. Und da gibt es dann halt auch Anweisungen, da die Fundamentoberflächen sind von Staub und losen Teilen zu befreien und vorzunässen. Haftvermittler Bettungsmörtel auch zum Höhenausgleich aufbringen. Also da wird halt auch nochmal in diesem MER wird da nochmal eine Anweisung gegeben, wie das zu entstehen hat. Ja? Also welche Schritte man gehen muss. Die Dicke des Mörtelbetts ist hier definiert, 5 Zentimeter nicht überschreiten. Und dann kommen wir schon zur Fugenausbildung mit vermörtelter Fuge. Die Fugen sollen mit Fugenmörtel Typ A oder B, da haben wir eben schon gehört, nach MFP GAP verschlossen werden. Es sind Bewegungsfugen vorzusehen. Und Bewegungsfugen vorzusehen ist immer, gerade in unserem Tagesgeschäft, ist die häufigst gestellte Frage. Wann muss ich eine Bewegungsfuge einbauen? Warum muss ich eine Bewegungsfuge einbauen? Und wo muss ich eine Bewegungsfuge einbauen? Mhm. Und hier wird dann auch wieder auf die ATV DIN 18318.
Ja. Aber ich habe eine einfache Antwort, Volker. Ich habe eine einfache Antwort. Ich glaube, wir haben sogar eine komplette Podcast-Folge gemacht zur Bewegungsfuge.
Wir haben eine komplette Podcast-Folge gemacht.
Und da sage ich einfach die Folge hören. Dann weiß man alles über Bewegungsfugen.
Genau. Ja? Da weiß man alles. Aber man weiß nicht, wo man jetzt speziell bei seiner Terrasse eine anlegen muss. und ja, weil das
Gebäudegeometrie haben wir ist
ja. Ja, genau. Ne? Wir haben ja deswegen einen ganzen Podcast und wir haben da auch Prospekte überall drin. In den Planungshinweisen ist mit drin. Hängt von vielen Faktoren ab. Ja. Dieses Thema. Normalerweise ist das eine planerische Leistung, die wird aber immer mehr auf die Industrie versucht zu verlagern. Ja. Und auch die einschlägigen Regelwerke und Merkblätter, ob es ZDVW-Gebau etc. pp. Ist, die sind da immer so ein bisschen, so ungefähr.
Ja, aber die ZDVW-Gebau hat es ja aufgenommen, sage ich mal. Ne?
Ja, die hat es aufgenommen.
Anhang, glaube ich,
ja.
Ne?
Wenn ich mich richtig genau. erinnere. Ja.
Also Gebäudegeometrie ist ein Punkt, Feldgrößen ist ein Punkt, also wie du schon
Material,
sagst, verschiedene Faktoren zusammen.
Material, ja. Farbe des Belagstoffs etc. Ja. pp. So, und bei den Entwässerungsrinnen aus Pflasterstein, Rinnplatten oder Muldenstein sind mit einer Fugenbreite von 10 mm zu versetzen. Das ist auch ganz wichtig, dass man dort auch genug Spielraum hat, dass man solche Dehnungen auch machen kann. Also der Trend, der so aktuell im Garten- und Landschaftsbau unterwegs ist, mit 3 mm Fuge, aber riesigen Platten, ist also bauphysikalisch total kaputt. Ja. Aber hier ist es so, das sind keine Schönheitsbauwerke, sondern funktionale Bauwerke. Und da muss man den Raum geben. Bei der Verwendung von Spaltrauen, Pflasterstein aus Naturstein gilt eine Fugenbreite von 15 mm, ja, an die man sich halten muss. Ja. Und ist auch bauphysikalisch total nachvollziehbar. Bewegungsfugen in offenen Entwässerungsrinnen der Belastungskategorie A und B können weiche Rückstellen. Jetzt wird nochmal auf die Bewegungsfuge eingegangen, was und in den Belastungskategorien unterteilt. Also wir unterscheiden zwischen weichen, rückstellfähigen Fugeneinlagen und harten, rückstellfähigen Fugeneinlagen. Also das ist einmal, ja, haben wir alles im Angebot, das jetzt zu erklären. Das hängt mit der Steifigkeit zusammen, dass auch der jeweils der angrenzende Stein nicht nach vorne kippt. Muss es einmal bei einer hohen Belastung sehr starr sein, dieses die Fugeneinlage. Und bei A und B kann es ein bisschen flexibler sein. Ja. Aber das sind dann. Und die Fugeneinlagen dürfen nur, was ich eben schon gesagt habe, bis 3 Zentimeter unterhalb der Rinnenoberfläche ausgeführt werden, weil da noch ein Unterfüllstoff, die sogenannte Rundschnur zur Vermeidung der Dreiflangenhaftung der Fugmasse eingelegt werden muss.
Ja.
Dass die frei sich ausdehnen und zusammenziehen kann. Ja, und es muss dann, bevor letztendlich mit einem Füllstoff, dann muss vorgepreimert werden, weil ansonsten die Anhaftung, das gilt aber für alle Belagstoffe, sowohl bei Beton wie auch beim Naturstein, muss dann mit einem Primer die beiden Flanken müssen dann vorbehandelt werden, dass man 100% sicher ist, das ist wie eine Grundierung, wenn ich irgendwas streiche. Ja. So, um die Abstände, Bewegungsfugenabstand bei Entwässerungsrinnen nach DIN 18318, größer gleich 12 Meter Abstand bei Rinnen, die nicht befahren werden. Also, wo nicht viel Traffic drauf ist, sondern die sich nur damit beschäftigen, dass Wasser durchläuft und dass ab und zu mal der Anwohner sie kehrt.
Ja, und dann müssen sie ja bei, genau, dann müsste der Abstand jetzt kleiner werden bei Rinnen, die häufig befahren werden.
Also sogar kleiner als die Hälfte. Da wird gesagt zwischen 4 und 6 Meter.
Okay.
Weil da viel mehr Dynamik und viel mehr Spannung dann auf die Fläche kommt bei befahrenen Rinnen.
Okay, verstanden.
Bei Einfassungen, die mit Fugenmörtel verfugt worden sind, Bewegungsfugen in einem Abstand von 6 bis 8 Meter, das ist dann auch dann analog am besten zu dem Abstand in den Rinnen letztendlich durchzuführen.
Und ansonsten, gibt es sonst noch was zu sagen zu der Bewegungsfuge? Eigentlich nicht, oder?
Zu der Bewegungsfuge eigentlich nicht, aber jetzt kommt noch ein Thema.
Wer dich kennt, weiß, dass dir das am Herzen liegt.
Also ich habe zweimal im Jahr, und das schon seitdem ich im Unternehmen bin, heißt der Newsletter vom Marktmanager Volker Kersten im Frühjahr die gebundene Bauchweise bei Verarbeitung bei hohen Temperaturen und im Herbst, jetzt im Oktober, heißt er dann arbeiten mit der gebundenen Bauweise bei niedrigen Temperaturen. Ja. Und da spielt das Thema, was jetzt hier unter dem Titel Nachbehandlung
ist, noch so wie die Zeitumstellung, ne? Also wir wissen jedes Jahr, das kommt.
Ja.
Also Zeitumstellung kommt, aber deine Beiträge kommen auch zur Nachbehandlung.
Ich muss immer nur Datum ändern.
Ja.
Jedes Jahr. Das ist nachhaltig. Ne? Ich muss nichts Neues machen. Alte verwerten.
Ja, das stimmt schon, weil es hat natürlich auch Bestand, ne? Nach wie vor. Und daran wird sich auch so schnell nichts ändern.
Ja. Nee, das verschiebt sich mal um 4 Wochen nach vorne oder hinten. Aber ansonsten... Ja, die Nachbehandlung ist ein total unterschätztes. Vor- und Nachbehandlung will ich mal in einem Zug benennen. Das sind total unterschätzte Geschichten, die man wirklich planen muss, weil man auch in der Kalkulation solcher Arbeiten und Bauwerken das seltenst mit berücksichtigt. Mhm. Ja? Mhm. Und auch beim Zeitmanagement. In der gebundenen Bauweise ausgeführte Bauteile wie Fundamente, Rückenstützen, Randeinfassungen mit vermörtelten Fugen und Entwässerungsrinnen sind grundsätzlich nachzubehandeln.
Ja.
Art und Dauer der Nachbehandlung sind auf die gerade vorherrschenden Witterungsbedingungen abzustimmen. Ist logisch.
Klar, wenn die Sonne brennt, ist was anderes, als wenn es regnet. Ja, und
ja,
es genau. 15 Grad draußen sind.
Da ist der Regen noch das kleinere Übel.
Naja.
Ja. Bei hohen Temperaturen, starken Sonnenanstrahlen und Wind sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel Abdecken mit feucht zu haltenden Geotextilien. Das sieht man sehr häufig im Sommer, dass wirklich Bereiche abgedeckt sind mit so einem Sprenger, Gartensprenger, werden die dann immer schön feucht gehalten. Mhm. liegt ganz einfach daran, dass bei zementgebundenen Produkten die Hydratation eine gewisse Wassermenge, also das Abbindeverhalten, ja, die Bindung etc. pp. einen Prozentsatz von Wasser im Stoff haben muss. Und wenn dieses Wasser zu schnell entflieht, dadurch, dass die Temperaturen extrem hoch sind, dass der Belagstoff vorher in der Sonne gestanden hat oder gelegen hat und sofort das Wasser entzieht, dann werden aus den 40 Newton, die ich als Fugenmittel reintue, am Ende des Tages wären da noch 10 Newton, wenn wir Glück haben, weil halt der Abbinde- oder Hydratationsprozess abrupt unterbrochen wird.
Ja.
Und nicht genug Wasser da ist, um den letztendlich dann bis zum Ende zu bringen.
Ja, und das ist wirklich nochmal wichtig, also der zu betonen, verdurstet. Das ist keine Spleenigkeit. Ja?
Nee, also, der verdurstet, das Produkt genau. Verdurstet. Und wenn ein Mensch 2 Liter Wasser bräuchte, jeden Tag zum Überleben, und er bekommt dann aufgrund eines Marathons, ohne dass er nachtankt, entzogen, dann fällt er um und ist weg.
Aber wir kommen auch mal einen Tag klar jetzt ohne die 2 Liter. Aber wie du schon sagst, wenn die Hydratation unterbrochen wird, dann ist dieses Produkt, hat eine vollkommen andere Eigenschaft als das, was ich eigentlich haben will.
Ja. Absolut. Und deswegen ist das extrem wichtig. Und das ist mein Herbstthema. Bei Lufttemperaturen unter 5 Grad sollen hydraulisch härtende Baustoffe nicht verarbeitet werden oder besondere Vorkehrungen getroffen werden, wie zum Beispiel beheizte Einhausung.
Klar.
Es reicht auch schon, je nachdem, wenn ich jetzt im kleinteiligen Bereich, im Privatbereich, im Galabau mir das angucke, wenn ich ganz einfach den Belagstoff nicht im Freien, in dem Frost liegen lasse, sondern vielleicht in der Garage lager. Ja? Und dann hole ich so die Grenzspitzen.
Ja, Stichwort ist aber auch hier wieder Hydratation.
Ja, genau dasselbe. Genau dasselbe. Das wird dann, das friert dann weg, das Wasser, ja, das wird dann erfroren, dann erfriert das System im Grunde genommen. Ne?
Ja. Ja, Nachbehandlung, also ich meine, bis hierhin, wir haben jetzt gesprochen, ne, über die Richtlinie, was sind die Kapitel in der Richtlinie, du hast ein Stück weit, hast nochmal zitiert aus der Richtlinie hier und da und hast uns das dann näher gebracht, was das dann eben halt auch heißt. Ne? Wir haben schon einige Minuten zusammen, also ich glaube, wenn wir mit der Nachbehandlung dann auch fertig sind, ist auch die Rinne abgeschlossen. Das heißt, wir können auch langsam unser Fazit ziehen, oder nicht, Volker?
Absolut.
Was sind die wichtigsten Punkte, die du jetzt, sage ich mal, nochmal so rausfeuern möchtest? Also was muss man sich da auf jeden Fall merken und mitnehmen? Ein Punkt steuere ich hinzu, die Marbus-Planungshinweise anfordern, lesen und verstehen.
Absolut. Ich steuere da jetzt auch nochmal, bevor ich das eigentliche Fazit abgebe, noch einen Punkt dazu. Es wird Anfang nächsten Jahres ein sehr umfangreiches, eine sehr umfangreiche Broschüre, natürlich auch online, Broschüre zu diesem Thema von uns geben, wo ich glaube, alle Anwendungen etc. pp., alle Regelwerke zusammengefasst sind, also wirklich alles kompakt auf 50 Seiten inklusive Glossar, um auch so 3-Flankenhaftung zu erklären und so viele Fachbegriffe, die wir so im täglichen Geschäft immer wieder irgendwo einstreuen und wo man dann leere Augen sieht und denkt dann, das muss der doch wissen. Ja. Also
dieses Machwerk, sage ich mal, also im positiven Sinne, das steht vor der Tür. Ne? Anfang des nächsten Jahres hast du gesagt, also wir nehmen den Podcast gerade im späten 2024 auf, also wir sprechen von 25, weil ich nicht genau weiß, ob wir es auch noch 24 senden, aber wir sprechen von Anfang 25. Und man muss dich nicht täglich anrufen, um zu fragen, ob die schon draußen ist. Es reicht uns auf unseren Social-Media-Kanälen zu folgen. Ja,
absolut.
Im Zweifel reicht auch einer, weil wir dann dort veröffentlichen, wenn auch diese Unterlage erhältlich ist. Und erhältlich heißt bei uns kostenfrei erhältlich. Das ist so unser Service, den wir bieten. Ja, neben vielen anderen Services, dass wir eben halt unser Wissen da wirklich auch unentgeltlich zur Verfügung stellen.
Und es wird dann auch auf Produktseite ein Highlight geben im nächsten Jahr zu dem Thema.
Ich weiß ja schon, da freuen wir uns.
Da freuen wir uns. Ja, jetzt aber zum Fazit.
Ja.
Da ich mich sehr, sehr, sehr viel mit diesem Thema Regelwerken auch schon im einen oder anderen Ausschuss beratend unterwegs war, freue ich mich immer, wenn Bewegungen in den Regelwerken da sind. Mhm. Wenn wirklich zu Initiativen hingehen und sagen, wir fassen jetzt mal die 7 Sachen, die ich mir sonst immer mal zusammensuchen soll, mal so in eine Sache rein und bringen da aus einem breiten Spektrum, also Planer, Ingenieure, Ausführende,
Industrie,
Fachleute, Industrie, Studierte, immer wieder mal den neuesten Stand der Technik, die neuesten Erkenntnisse, und auch mal quer geforscht und mal andere Leute mit an den Tisch nehmen und. Deswegen ist Bewegung in den Regelwerken immer gut, weil die Zeiten, dass irgendwann mal was in Stein gemeißelt wurde und dann 30 Jahre danach gearbeitet wurde, sind Gott sei Dank rum, weil wir sind zu schnell im Leben, in den Produkten, in den Baustoffen, in den Veränderungen. Da muss man immer anpassen. Und da bin ich ein Riesenfan von, auch wenn der ein oder andere sagt, boah, jetzt kommt schon wieder was Neues. Das ist nichts Neues. Es ist nur Update 3.0 und vielleicht ein bisschen arbeitserleichternd, weil das alles komprimiert ist. Also das ist, ja, weil man da einen Überblick bekommt. Und wir gehen ja dann nochmal hin und führen das mal alles nochmal umfangreicher, dann nochmal zusammen, wo für uns oder für den Anwender was wichtig ist. Das Zweite ist für mich wichtig und das größte Fazit da, gerade in dem Thema Entwässerungsrinne, dass wir endlich wegkommen von der Meinung, naja, hier mit meiner Eigenmischung kann ich das machen, das hält, das hat ja schon immer gehalten. Das hat doch lange gehalten. A, waren da die Rohstoffe andere.
Die Belastung war auch eine ganz andere.
Und die Umwelteinflüsse waren ganz andere. Ja. Also wir müssen heute den Anforderungen, deswegen ist das MFP Gap beispielsweise jetzt auch vor ein paar Jahren hat die wirklich das hochgelegt, ja. Und hat gesagt, wir bleiben jetzt mal auf der sicheren Seite. Wir haben solche Einflüsse auch, die so über die Straße in die Rinne geschwemmt werden, wo du gar nicht weißt, was da alles mit da drin ist. Deswegen setzen wir das alles mal ein bisschen nach oben, dass wir frosthaushaltsbeständig sind und. Und die Qualität steht im Vordergrund. Ausschreibende Stellen haben jetzt eine höhere Sicherheit mit sowas, auch die Ausschreibungen entsprechend zu formulieren, beziehungsweise, dass wir nachher auch wirklich qualitativ hochwertige Bauwerke da haben, die ihren Zweck erfüllen. Ja. Und das auch dauerhaft. Ja. Ne? Es hat ja keiner mehr letztendlich die Kassen so voll, dass man sich leisten kann, alle 10 Jahre mal wieder eine Straße neu zu machen.
Nee, ganz und gar nicht. Ne? Und das ist eben der Punkt, auch der gebundenen Bauweise, hochqualitativ, langlebig. Und auch über den Lebenszyklus bestimmt nicht teurer als die ungebundene Bauweise.
Nee.
Ja, also über den Lebenszyklus. Ne? Also
ja, da gibt's schon allein im Erhebungen, die wir mal vor ein paar Jahren gemacht haben, dass die Instandhaltungskosten, die waren in Freiburg in so einem speziellen Profitcenter, ja, also die haben die immer nach Anwendung haben sie die immer letztendlich aufgenommen. Kostcenter. Und da haben die mal verglichen, wie ab wann eine Amortisierung der gebundenen Bauweise gegenüber der losen Bauweise, das war nach 5 oder 7 Jahren.
Ja.
Durch den Mehraufwand, wieder Fugen wieder ausgeblasen, da muss da wieder, müssen da wieder Leute hin, da muss das sauber gemacht werden, da muss wieder neu verfugt werden und.
Ja.
Also die gebundene Bauweise hat sich in solchen Fällen, man kann sie nicht überall einsetzen, wo du viel auf- und zumachen musst. Mittlerweile wird aber auch viel mit Leerrohrsystemen gearbeitet. Da ist das noch unproblematischer. Aber ich bin, sonst wäre ich nicht in dem Job, schon seit früher Kindheit ein großer Freund der gebundenen Bauweise. Und werde doch bleiben bis zu meinem Tode.
Bist als kleiner Junge nicht so häufig gestolpert, ne, über den losen Steine der Ungebundenen. Ja? Und da begann die Liebe.
Ja.
Naja, also hochqualitativ, langlebig, am Ende des Tages über einen Zeitraum X dann auch kostengünstiger. Gerade nochmal ein Hinweis an die klammen Kommunen unter uns. Und da sind wir vielleicht so ein bisschen im Fazit drüber hinweggegangen, aber das holen wir jetzt nach. Natürlich auch, wir bleiben in einem System. Ja, also Bettungsmörtel wichtig, Haftschlemme wichtig. Ja, also das ist nicht nice to have und guck ich mal. Ja. Sondern wir haben ja gelernt jetzt durch dich, sie werden gefordert, Bewegungsfugen natürlich nicht zu vergessen, ja. Sondern sie erfüllen auch wirklich einen Zweck.
Ja. Und
der Zweck absolut ist Langlebigkeit.
Das, also viele Leute sagen immer, naja, dann habt ihr ja nichts mehr zu verkaufen. Das ist ja Quatsch. Natürlich wollen wir Langlebigkeit verkaufen im System. Dafür machen wir die Systeme. Es muss funktionieren.
Ja.
Und wir sind da nicht irgendwo in einem Bereich unterwegs mit Marbos, wo du eine Terrasse von 20 Quadratmeter baust, sondern da wird ein Platz von 2000 Quadratmeter gebaut, wo die Leute sich wohlfühlen wollen.
Ja. Ja.
Und da geht nichts über Qualität und Langlebigkeit und wenig Aufwand, Pflegeaufwand.
Ja, und
robust.
Wenn ich mir den Anteil der ungebundenen Flächen anschaue, also die Sorge mache ich mir nicht, dass wir beide erleben werden, dass es nichts mehr zu verkaufen gibt, weil, wie gesagt, ganz im Gegenteil, im Moment ist es ja eher so, ja, wir bauen alles, nicht alles, aber viel wird ungebunden gebaut und wird dann Jahr für Jahr, Periode für Periode nachgearbeitet, nachgepflegt, ne, und gerade eigentlich verrückt, ne, angesichts Klammerkassen, ja, dass wir das ständig,
man guckt nicht, aber
da sieht
Teller
man, wie kurzfristig wir denken.
Ja, auch, ne? Genau.
Ja. Ah, gut, guck mal, jetzt haben wir noch ein bisschen Politik gemacht auf ganz, ganz schmalem Niveau, aber wie gesagt, wir sind im öffentlichen Bereich und da spielt Geld sicherlich eine Rolle und wie gesagt, die gebundene Bauweise ist da echt eine Antwort auf einige Fragen.
Absolut.
Volker, ich denke, der Podcast macht Lust auf mehr, was die Rinne angeht. Also war schon super viel Information drin. Wir freuen uns auf die Broschüre. Wie gesagt, ich würde nicht mehr in Monaten sprechen, sondern eher nur noch in Wochen, bis die das Licht der Welt erblickt.
Genau.
Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer. Also wer den Zeitpunkt nicht verpassen möchte, sich irgendeinen Kanal aussuchen, sei es Instagram, Facebook, unsere Webseite, WhatsApp. Also Marbos, genauso wie Sakret, aber Marbos ist überall vertreten. Ja? Einfach subscriben und wenn sie dann rauskommt, dann hat man direkt die Information und kann sich die dann über die entsprechenden Kanäle besorgen, die wir dann da eben halt auch angeben werden.
Wir werden schon kräftig strommeln. Wird schon fast jeder mitbekommen.
Ja. So kenne ich uns. Volker, vielen Dank an dich. War
sehr gerne.
Unterhaltsam, war eine kurzfristige, aber lange Folge, aber nicht kurzfristig, kurzweilig, so. Ja, kurzfristig war sie, glaube ich, auch. Ne? Wir haben ja
auch
nicht so lange gesprochen darüber, dass wir mal was so in drin machen wollen. Also kurzfristig, aber das ist ein Thema, das wir beide haben, kurzweilig auf jeden Fall und voller Information. Vielen Dank.
Ja, super. Wie immer gerne, Marc.
Ja, ich freue mich auf die nächsten Themen. Mal schauen.
Ja.
Bis dann, Volker. Mach's gut.
Ciao. Ja, ciao. Tschüss.